Dreiblick, der Podcast mit Miheli. Dreiblick, der Podcast, heute mit jemandem von der GVL. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr an Gelder kommt, dann ist Luis der richtige Ansprechpartner für euch. Und Luis, erklär uns doch mal, worum es heute gehen wird.
Vielen Dank. Ich denke mal, es geht heute darum, wer wir überhaupt sind, die GVL, und was wir machen. Für wen wir das machen, das seid dann sozusagen ihr. Und was ihr tun müsst, damit wir das machen, was wir machen, nämlich euch Geld verteilen.
Kommen wir direkt zu der ersten Frage. GVL, was bedeuten die Kürzel?
Die GVL ist die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Da merkt man schon, es wird ein bisschen trocken, ne? Also das klingt jetzt erstmal nicht so spannend und glamourös. Wir haben sozusagen eine gesetzliche Aufgabe, obwohl wir quasi privatrechtlich organisiert sind. Also wir sind eine treuhänderische GmbH, die keinen Gewinn macht. Und wir sind sozusagen im Auftrag des Staates unterwegs. Wir sammeln Gelder für Künstler ein, die sich aus dem Urheberrecht ergeben, und schütten diese Gelder aus. Das ist unser Auftrag. Wir sind sozusagen für die Verwertungsrechte von unseren Künstlerinnen und Künstlern zuständig und kümmern uns darum, Gelder zu bekommen und weiterzuverteilen. Was Künstlerinnen und Künstler haben, sind Leistungsschutzrechte. Die übertragen sie uns. Wir kümmern uns dann darum, das sozusagen gebündelt einzufordern und an unsere Berechtigten auszuschütten. Ich kann ja kurz mal erklären, wie das sonst aussehen würde. Wenn ich kunstschaffend bin und beispielsweise einen Song aufnehme oder bei einem Film mitmache, dann habe ich dann einen Vertrag, ich bekomme für meine CD-Aufnahme Geld und irgendwann wird das im Radio gespielt. Und es wird plötzlich ziemlich oft im Radio gespielt und es wird auch in der Kneipe gespielt und im Schwimmbad und läuft im Kino im Hintergrund. Und es wird plötzlich unfassbar viel Geld damit generiert und ich habe vielleicht nur so eine pauschale Studiogage bekommen oder so. Und ich habe ab einem bestimmten Punkt überhaupt gar keine Kontrolle mehr über das, was ich eigentlich mal vertraglich vereinbart habe. Und es gibt ja tatsächlich auch Einnahmen, die über das hinausgehen, was ich mal vertraglich vereinbart habe. Und das sind die sogenannten Zweitverwertungsrechte. Und das ist genau dieser Bereich, um den die GVL sich kümmert. Also Gelder, die über das hinausgehen, was ich vertraglich vereinbart habe, einzusammeln von den entsprechenden Stellen und dann an die Berechtigten zu verteilen.
Kann man das ein wenig vergleichen mit der GEMA?
Es ist tatsächlich so, dass die GEMA auch eine Verwertungsgesellschaft ist. Die GEMA ist aber für eine andere Berechtigtengruppe zuständig, und zwar für die Urheber. Die Urheber sind die Textdichter, die Komponisten, diejenigen, die ein Kunstwerk erschaffen. Und wir sind für die ausübenden Künstlerinnen und Künstler zuständig, das heißt für die, die das Werk zum Leben erwecken, das heißt Schauspielende, Musizierende. Wir haben tatsächlich auch Stuntleute mit dabei, künstlerische SprecherInnen, also Leute, die im Radio tätig sind bei Hörspielen, aber eben diesen gesamten Kreis von Künstlerinnen und Künstlern, die in irgendeiner Form das Werk zum Leben erwecken, sei es darstellend oder musikalisch.
Das heißt, wir kriegen ja unsere Gage. Jetzt in puncto Schauspiel, ich kriege meine Schauspielgage. Das heißt, ich kriege darüber hinaus von euch nochmal Geld on top.
Das ist richtig und das ist auch gut, dass du die Gage erwähnst, weil es manchmal so ein leichtes Missverständnis gibt, dass wir sozusagen eine zusätzliche Gage ausschütten und dass das irgendwas mit den Sendern oder den Wiederholungshonoraren zu tun hätte, hat das aber überhaupt gar nicht. Also gerade für die Schauspielenden sind die Gelder, die wir verteilen, überhaupt gar nicht mit den Sendern selbst verbunden, sondern es sind eben Gelder, die entstehen dadurch, dass das Werk nicht wie im Produktionsvertrag vereinbart eben im Kino und dann eben im Fernsehen gesendet wurde, sondern für das, was sozusagen im Nachgang passiert. Und was passiert genau im Nachgang? Der Tatort läuft vielleicht auch um 20.15 Uhr in der Kneipe am Sonntag. In einem Hotel wird das Fernsehsignal auf verschiedene Zimmer umgeleitet, was eine Form von Kopie darstellt. In der Bibliothek werden vielleicht DVDs meines Films verliehen, genauso vielleicht in einer der wenigen leider verbliebenen Videotheken. Nicht zuletzt, weil es für unseren Bereich tatsächlich die entscheidende Einnahmequelle ist, es werden private Kopien angefertigt. Und weil die GVL nicht mitzählen kann, wie viele Leute zu Hause das Fernsehprogramm mitschneiden, gehen wir an die Geräteindustrie heran und erhalten Gelder für verkaufte Speichermedien. Und das sind Gelder, die wir eben auch ausschütten aus dem Bereich der privaten Kopie.
Jetzt hast du eben das Beispiel genannt, dass Kneipen das vielleicht illegalerweise zeigen. Heißt das
legalerweise aber, dürfen das. Sie müssen dann ja eben entsprechend eine Gebühr dafür entrichten und davon bekommen wir eben auch einen Anteil.
Ah, das heißt, ohne diese Gebühr entrichtet zu haben, könnten Sie das gar nicht zeigen. Die könnten jetzt nicht privat die Sendung aufgezeichnet haben und das dann for free nochmal in der Kneipe dreimal am Abend senden. Das geht nicht.
Nee, also es gibt ja gesetzliche Regelungen. Das heißt, wenn eine Kneipe etwas legal zeigen möchte, muss sie sich darum kümmern, die entsprechenden Rechte zu haben. Das ist das eine. Und da gibt es eben auch einen Weg dafür, um den kümmere ich mich jetzt nicht in meinem Bereich. Und es kann sogar sein, dass sich darum federführend die GEMA kümmert, um so etwas anzumelden. Bei der privaten Vervielfältigung ist es aber tatsächlich so, dass wir da ein bisschen abstrakter werden müssen, weil ja nicht die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer oder Zuschauerinnen und Zuschauer von Fernsehprogrammen irgendwo melden müssen, was sie gerade aufzeichnen. Und deswegen haben wir einen Verteilerschlüssel, der sich auf andere Dinge bezieht. Es geht ja genau darum, dass Künstlerinnen und Künstler eben nicht mit jeder einzelnen Person, die dieses Fernsehprogramm in irgendeiner Weise aufzeichnet, einen Vertrag machen müssen, sondern sich eben allgemeinere Regeln finden. Das kann eben dazu führen, dass Organisationen wie eben Hotels, Kneipen entsprechende Verträge haben müssen, um Gebühren zu entrichten. In anderen Bereichen ist es aber ein kleines bisschen abstrakter. Das heißt, Gelder aus der privaten Kopie werden natürlich nicht genau gezählt, sondern wir gehen gemäß unserer Verteilungspläne so vor, dass wir gucken, wie oft ist denn oder wie prominent ist eine Sache ausgestrahlt worden, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das mitgezeichnet wurde, und danach wird dann so ein Verteilschlüssel erarbeitet. Der schaut dann beispielsweise als allererstes darauf, wie lang ist eine Produktion. Längere Produktionen ergeben mehr Vergütung als kurze Produktion. Was für eine Art von Produktion ist es denn? Und da sind wir dann schon so ein bisschen kulturpolitisch. Spielfilme finden wir beispielsweise wichtiger als eine Telenovela. Die wird ein bisschen runtergestuft. Dann wird geschaut, welche Reichweite hat der Sender, auf der eine Sache ausgestrahlt wurde. Und nicht zuletzt ist auch die Uhrzeit relevant. Das heißt, bei einer Sendung in der Primetime gehen wir davon aus, dass die mehr Leute erreicht, entsprechend öfter aufgezeichnet wird als eine Sache, die nachts gesendet wird. Bei Kinderprogrammen haben wir tatsächlich eine andere Primetime eingerichtet, weil die Zeiten sich da ja natürlich unterscheiden, zu denen das Programm besonders frequentiert wird. Und dann gibt es eben auch noch Sender wie Arte oder Dreisat, die quasi nochmal so einen Bonus als Kulturfaktor erhalten. Und so entsteht letztlich eine sehr lange Rechnung mit Punktwerten. Und am Ende des Tages wird geschaut, wer hat wie viele Punkte, wie viele Leute haben sich fristgerecht mit ihren Punkten gemeldet. Und dann wird das Budget umgelegt auf die Punkte und man sieht, ah, so viel habe ich jetzt bekommen für das, was ich gemacht habe. Wir schütten ja Gelder aus unterschiedlichen Verteiljahren aus. Das heißt, es ist so, eine Produktion läuft im Fernsehen. Wir bekommen ungefähr in der Mitte des Folgejahres die Produktion bei uns in die Datenbank und dann können die Berechtigten sich darauf eintragen. Ich habe mitgemacht, hatte so und so viele Drehtage, die Rolle war so und so. Das startet sozusagen ab dem kommenden Jahr. Alle Berechtigten sollen aber 3 Jahre Zeit haben, sich zu melden. Und erst nach diesen 3 Jahren findet dann eine sogenannte Schlussverteilung statt. Das heißt, dann wird das Budget für dieses Jahr komplett aufgelöst. Es gibt aber auch schon vorher Verteilungen. Gesetzlich müssen wir nach dem Jahr der Nutzung, also der Ausstrahlung, zum ersten Mal Vergütung ausschütten. Ich glaube, Ende September des Folgejahres fangen wir immer an mit einer sogenannten Erstverteilung. Im Rahmen dieser Erstverteilung werden aber auch die Folgeverteilung für noch andere Jahre ausgeschüttet, die eben noch nicht komplett abgeschlossen sind. Deswegen kann es sein oder ist es so, dass die Einnahmen verschiedener Jahre in eine Ausschüttung kommen.
Was ich mich frage, woher kriegt ihr denn jetzt das Geld, um es an uns auszuschütten?
Gelder beispielsweise aus Kabelweitersendung oder eben auch Internetweiterleitung, ne, wie diese Anbieter, die Programme bündeln, Webradio. Und auch Lizenzeinnahmen von Radio- und Fernsehsendern für gespielte Tonträger, die werden meines Wissens direkt über die GVL abgerechnet. In anderen Bereichen arbeitet die GVL mit Unternehmen oder Partnern zusammen, die das Geld für uns einziehen, also ein sogenanntes Inkasso machen, weil ohne die bekämen wir das Geld gar nicht. Es gibt da beispielsweise die ZPÜ, das heißt Zentralstelle für private Überspielungsrechte, die für uns im Schauspielbereich sehr wichtig ist, weil die eben die Gelder aus der privaten Kopie für uns einzieht. Also von der Geräteindustrie nicht zuletzt. Die GEMA kümmert sich um das Inkasso aus dem sogenannten Kneipenrecht und ist da sozusagen auch ein Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Und dann gibt es nochmal zwei solcher Unternehmen, die sich zum einen um den Printbereich kümmern, also Bibliotheken, ich glaube Zentralstelle für Bibliothekstantiemen, ZBB. Und dann gibt es noch ZVV. Das ist dann das Äquivalent zur Vermietung und Verleih. Da müsste ich aber tatsächlich die Begrifflichkeiten nochmal nachschlagen. Steht auch auf unserer Seite.
Kannst du jetzt gerade noch mal wiederholen, was du eingangs sagtest mit, das Projekt wird eingetragen von den Produktionsfirmen und wir können uns auch im Nachgang noch eintragen. Das heißt, wie lange haben wir Zeit, uns einzutragen und haben wir Nachteile dadurch, wenn wir uns später erst melden?
Also wir bekommen die Produktion eines laufenden Jahres, also die Fernsehausstrahlung der Sender, die wir auswerten, immer ungefähr Mitte des Folgejahres. Wir streben an, mit so April, Mai immer fertig zu sein. Das sieht im Moment ganz gut aus. Hoffe, dass wir das regelmäßig hinbekommen. Und ab dann kann man eben seine Produktion bei uns im Portal, meine GVL heißt das, finden. Da meldet man sich dann an und sich eintragen. Wenn man sich eingetragen hat und wir prüfen und bearbeiten das rechtzeitig, kann man also im Jahr nach der Ausstrahlung schon zum ersten Mal Geld bekommen. Man hat aber immer 3 Jahre Zeit, sich einzutragen. Also irgendwann verkünden wir immer eine Schlussverteilungsfrist für ein bestimmtes Jahr. Wir haben jetzt zuletzt zum Beispiel die Jahre 17 und 18 schlussverteilt und wir werden 2023 die Ausstrahlung des Jahres 2019 schlussverteilen. Es ist komplett irrelevant, ob ich mich am ersten Tag melde, an dem die Produktionen bei uns verfügbar sind, oder erst am allerletzten des Meldeschlusses, weil im Rahmen dieser Schlussverteilung immer alles nochmal genau ausgerechnet wird. Das heißt, die Berechtigten, die schon vorher Geld bekommen haben bei der Erstverteilung, bei den Folgeverteilungen, die bekommen dann ein bisschen weniger in der Schlussverteilung. Die, die sich erst zuletzt gemeldet haben, bekommen den vollen Betrag in der Schlussverteilung. Das ist auch so ein bisschen eine Sache, die immer wieder für Missverständnisse sorgt, weil nämlich bei allen Verteilungen auch nochmal so ein paar Minuszeichen versteckt sind. Und da stehen die Beträge, die man schon erhalten hat für dieses Jahr. Da rufen uns dann ganz oft Leute an und sagen, ihr habt mir bei der letzten Ausschüttung schon diese Gelder abgezogen. Das ist eine Sache, die wir auch bislang noch nicht wirklich ausreichend erklärt haben, dass unsere Auszahlungsdokumente immer einen aktuellen Stand abbilden. Das heißt, bei jeder Ausschüttung zeigen wir, das ist der aktuelle Stand eurer Vergütung. Der sollte in der Regel immer anwachsen, weil wir immer mehr Rückstellungen auflösen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, das ist ein beliebtes und vielleicht ein bisschen abgedroschenes Bild. Es gibt einen großen Kuchen bei der Party. Die Party dauert die ganze Nacht. Die ersten Gäste kommen und alle dürfen erstmal mit einem kleinen Löffel sich was nehmen. Wir wissen aber, es kommen noch mehr Leute und der Kuchen muss bis zum nächsten Morgen reichen. Und deswegen warten wir noch ein bisschen. Alle nehmen sich zwischendurch was. Und ganz am Ende, wenn alle da sind, teilen wir den Kuchen nochmal richtig auf. Die, die schon viel gegessen haben, bekommen nur noch ein kleines Stück und die anderen bekommen eben noch ein bisschen mehr. Aber es ist vollkommen irrelevant, wann man gekommen ist. Man bekommt letztlich den gleichen Anteil, der einem auch zusteht.
Ah, okay, aber das kann auch nicht passieren, dass ich, wenn ich jetzt mich zuerst melde, Beträge abgezogen bekomme, weil ich zu viel vom Kuchen bekommen habe. Das passiert nicht.
Also wenn irgendwelche Ungenauigkeiten bei der Berechnung passiert sind oder wir mal eine Date hatten, die falsch waren oder so, bei der wir eine Sendelänge korrigieren mussten, dann kann es tatsächlich sein, dass es mal zu einer Verrechnung kommt. Sowas passiert auch. In der Regel wird das aber dadurch wieder aufgefangen, dass wir ja die Rückstellungen sukzessive auflösen und also mehr Verteilungsbetrag zur Verfügung stellen. Wir haben tatsächlich Fälle, in denen jetzt auch Leute länger keine Ausschüttung bekommen haben, weil wir, als es mit Corona losging, Vorschusszahlungen gewährt haben. Das hat das alles, was wir hier tun, nochmal zusätzlich verkompliziert, muss ich gestehen. Und das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir zwar einerseits gerne diese Vorschüsse gewähren wollten, weil es ja eben auch eine große Notlage war und dann von außen Stimmen an uns herankamen, sagten, ihr habt doch Geld zur Verfügung, gebt uns was davon. Und das hat uns, ja, also wie wir wollten auch sehr gerne, Druck war natürlich auch entsprechend da, also ich will das nicht glorifizieren. Die Schwierigkeit ist eben nur, dass wir die Gelder nicht zweckentfremden dürfen. Die sind ja eben dazu da, dass bestimmte Nutzungen an bestimmte Berechtigte gehen. Und wir mussten das deswegen so machen, dass wir Vorauszahlungen auf zu erwartende Nutzungen in der Zukunft geben. Das haben wir, glaube ich, bis 2029 gerechnet. Das heißt, wir haben angenommen, jemand hat so viele Meldungen, da ist vielleicht zu erwarten, dass noch folgender Betrag draufkommt und darauf haben wir Abschläge verteilt. Und die waren manchmal ein bisschen zu optimistisch. Das heißt, die Leute haben in den Folgejahren gar keine Vergütung mehr bekommen, weil diese Abschläge bedient werden mussten. So langsam sind wir an einem Punkt, wo viele Leute endlich wieder Geld bekommen. Und die Herausforderung war eben auch, oder die Schwierigkeit dabei, dass das Ganze so mitteltransparent war, weil wir haben es so halbwegs mit sehr viel manueller Arbeit auch seitens der Buchhaltung hinbekommen, diese Vorschüsse auszuzahlen, haben aber gar keine Systeme, die hinterher auch automatisch zu verrechnen. Das heißt, das hat zu immensen Mehraufgaben geführt. Wir haben 160.000 Berechtigte, über 160.000. Davon sind 150.000 ausübende Künstlerinnen und Künstler. Die anderen sind Tonträgerherstellerinnen und Hersteller mit Labels. Und es gab eben einige Vorauszahlungen, die in nicht geringer Zahl dann eben auch manuell weiterversorgt werden mussten. Und das hat eben tatsächlich zur Folge, dass unsere Dokumente komplizierter geworden sind, der Erklärungsbedarf noch größer geworden ist und dann eben auch tatsächlich auch in manchen Fällen keine Auszahlungen stattgefunden haben in der Vergangenheit. Und so langsam ist dann dieser jeweils individuelle Break-Even-Point wieder erreicht. Und ich hoffe, dass wir halt bald wieder dahin kommen, dass zumindest die allermeisten Berechtigten wieder Geld bekommen oder zumindest besser verstehen, warum das eben noch nicht stattfindet, weil eben der Vorschuss noch nicht komplett abgezahlt ist, weil auch da so eine Art Kontostand anzuzeigen ist für uns im Moment noch nicht so leicht möglich, ne, weil dafür keine Systeme bestanden. Das heißt, man muss sehr, sehr viel händisch ausrechnen oder Tabellen erstellen und den Berechtigten zeigen, wenn sie es genau wissen wollen.
Bevor wir gleich nochmal zu dem Punkt kommen, wie ich überhaupt berechtigt werde, wie ich mich anmelde, was es da vielleicht für Tücken gibt, um das nochmal zusammenzufassen. Ich kann mich eintragen, sobald eine Produktion bei euch gelistet ist. Vorab muss ich als Schauspieler oder Schauspielerin natürlich irgendwo mitgewirkt haben. Und dann kriege ich ab dem Folgejahr Gelder oder wie lange muss ich warten und für wie viele Jahre in Folge bekomme ich dann Geld und wie viel?
Ich muss, glaube ich, mehrere Antworten daraus machen oder nochmal ganz kurz zurückspulen, um ein Missverständnis aufzuklären, ein kleineres. Wir bekommen tatsächlich nicht die Informationen von der Produktion direkt. Das wäre sehr schön, aber da gibt es keine Verpflichtung dazu. Wir bekommen auch die Produktion nicht von den Fernsehsendern direkt, die wir ja auswerten. Die Basis unserer Vergütung ist immer das Fernsehprogramm, weil dazu auch keine Verpflichtung besteht. Es gibt ein paar Schnittstellen, über die wir Daten bekommen, aber Großteil der Informationen, die wir benötigen, bekommen wir über einen Anbieter für die Programmpresse, also für Fernsehzeitschriften oder inzwischen eben Internetportale.
Das
Da liegen wir
heißt,
sehr weit
nicht die
hinten.
Produktion selber tragen sich bei euch ein. Ich meine, die
Genau.
haben ja auch Vorteile eigentlich, weil die ja auch Gelder kriegen, sondern die Fernsehsender machen das. Die, was du meintest, die.
Beziehungsweise ein Anbieter für Fernsehprogramm stellt uns Daten zur Verfügung. Die müssen bei uns auch noch aufbereitet werden, weil die nicht eins zu eins die Anforderungen erfüllen, die wir eben benötigen für das, was wir machen. Hintergrund ist ja, wir sind wirklich ein sehr, sehr großes datenverarbeitendes Unternehmen. Also einerseits klingt es bürokratisch, andererseits hat es mit Schauspiel zu tun. Man stellt sich so eine Mischung vor aus Finanzbehörde, Krankenkasse und Schauspielagentur, aber das sind wir nicht wirklich. Also wir arbeiten mit immensen Datenmengen, mit Millionen von Sendedaten, Ausstrahlungs-, Nutzungsdaten und dazu kommen eben dann auch noch die Informationen über die Berechtigten, also unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner und dann eben auch noch die Mitwirkungen, die Meldungen, die sie uns abgeben. Ich habe hier und da mitgemacht und dann auch noch mit folgenden Informationen und Attributen. Das alles wandert eben in eine sehr, sehr, sehr große Datenlandschaft und muss da verarbeitet werden. Und da haben wir eben bestimmte Anforderungen, weil wir, wie gesagt, diese Programmdaten bekommen. Dann kommen an die Infos über einzelne Sendungen die Infos über einzelne Ausstrahlungen dran, Ausstrahlungszeiten, ausstrahlende Sender, alles, was für unsere Vergütung wichtig ist. Dann kommen die Berechtigten über unser Portal und hängen daran eben noch Informationen über ihre Mitwirkung dran. Ich hier habe mitgemacht als dieses oder jenes mit so vielen Drehtagen oder so vielen Takes. Diese geballte Flut an Informationen und Daten wird dann tatsächlich bei uns in die große Verteilmaschine geworfen, sage ich mal vereinfachend, und dann eben mit den Kriterien aus unseren Verteilungsregeln zu einem Geldbetrag gemacht, der dann wiederum über die Buchhaltung in die entsprechenden Dokumente fließt und ausgeschüttet wird. Das ist
Klingt
also tatsächlich sehr
wahnsinnig
komplex.
kompliziert, um das nochmal kurz zu erklären. Nehmen wir mal an, ich habe irgendwo mitgespielt am 1. eines Jahres. Was ist in der Regel der Zeitraum, wann das bei euch dann gelistet wird oder euch bereitgestellt wird? Dauert das
Genau.
ein Jahr oder ein halbes oder wie lange ist das in der Regel?
Entscheidend ist, man schaut auf das Ausstrahlungsdatum und geht dann in das Folgejahr und im Folgejahr, spätestens Mitte des Jahres sollte es da sein, eher früher. Also wir peilen, wie gesagt, April, Mai an. Einzelne Sachen werden dann manchmal noch nachgezogen, wenn es ein bisschen komplizierter ist in der Darstellung bei uns in der Datenbank und da mehr händische Arbeit nötig ist. Aber Mitte des Folgejahres sollten Sachen dann vorliegen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, auf die ich noch eingehen könnte. Im Moment ist es noch so, wir haben einen Bereich, der heißt im Moment offene Budgets, obwohl wir schon, ich glaube, dreimal Gelder verteilt haben. Wir werden das auch bald umbenennen. Das sind Produktionen, die wir bislang nicht oder nicht ausreichend gut im Portal abbilden konnten, weil wir eben da über diesen Anbieter die Informationen gar nicht bekommen, die wir brauchen. Da geht es um Werbespots, aber auch Fernsehdokumentationen beispielsweise. Solche Sachen wie Jingles, in denen ja auch eine leistungsschutzrechtlich relevante Tätigkeit vorkommen kann. Oder aber auch, wir nennen das Fernseh-Einzelbeiträge. Und da geht es um Auftritte in Shows, die aber gar nicht komplett für uns relevant sind. Zum Verständnis, Magazinsendungen oder Infotainment sind für uns nicht relevant, weil da geht es eher um die journalistische Leistung und nicht um die künstlerische Leistung. Da liegt kein künstlerisches Werk zugrunde. Wenn ich aber im Morgenmagazin einen Gesangsauftritt habe, 3 Minuten lang, dann wäre der eigentlich relevant. Nur kann ich dafür ja nicht die 3 Stunden abgerechnet bekommen, die das Morgenmagazin nun mal lang ist. Und das ließ sich vorher nicht abbilden bei uns. Und deswegen gibt es ein gesondertes Formular, das aktuell immer Anfang des Jahres bereitgestellt wird, bis Mitte des Jahres, in dem man solche Sachen einträgt. Ne? Also Werbespots, Mitwirkung an dokumentarischen Produktionen, diese Einzelbeiträge, auch Titel- und Hintergrundmusiken von Magazinsendungen und solche Sachen. Das ist sozusagen gesondert, aber alle normalen fiktionalen Filme und Serien, die auf den deutschen Sendern, die wir auswerten, ausgestrahlt wurden, sollten Mitte des Folgejahres da sein.
Okay, das heißt, ich wirke irgendwo mit, ungefähr nach einem halben Jahr ist das dann bei euch im System und ich kann mich dann als Schauspieler oder Schauspielerin dort eintragen. Ab wann fließen dann bei mir Gelder?
Die Voraussetzung dafür, dass Gelder fließen, ist natürlich erstmal, dass wir die Meldung auch bearbeitet haben. Das versuchen wir immer. Wir können aber auch nur garantieren, sag ich mal, möchte das aber nicht rechtlich verstanden wissen. Also wir müssen ja immer fertig sein bis zur Schlussverteilung. Es kann natürlich sein, dass einzelne Meldungen liegen bleiben, weil wir plötzlich irgendwo anders Aufwände haben und dann da den Arbeitsfokus woanders hinlegen müssen. Aber spätestens nach dieser Schlussverteilung oder zu dieser Schlussverteilung 3 Jahre später bekomme ich alles, was mir zusteht. Wir haben aber auch intern so bestimmte Ziele und wollen eben gerade die Quote der Meldungen, die frisch abgegeben sind und die wir in einer Erstverteilung berücksichtigen, nach oben treiben. Deswegen ist die Chance zumindest besser als vor 5 Jahren, sag ich mal, dass auch eingehende Meldungen schneller von uns verarbeitet werden. Wir haben dazu auch in den letzten Jahren ziemlich viele Sachen entwickelt. Also wir haben schon auch so ein paar Prozesse, die uns unterstützen, sodass wir nicht mehr alles händisch machen müssen. Wir sind an verschiedene Datenbanken abgebunden. Wir machen also auch Abgleiche und schauen, finden wir jemanden von uns in der Quelle und können da direkt ein Häkchen dran setzen, ohne dass jemand von uns quasi händisch drauf gucken muss, beziehungsweise eben natürlich auch über ein Programm auf dem Rechner. Und auf die Weise werden wir tatsächlich sukzessive schneller werden, um die Meldung schneller bearbeiten zu können. Dazu kommt auch noch, es gab bei der GVL so eine relativ große Änderung des Verteilsystems, also 2010. Bis dahin haben ja alle Berechtigten einmal im Jahr einfach ihre Einnahmen gemeldet und darauf gab es was obendrauf. Das war das sogenannte vergütungsbasierte System. Und ich weiß gar nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist. Es basierte jedenfalls auf den Einnahmen der Berechtigten. Daraufhin hat dann die EU gesagt, das ist eigentlich nicht das, was das Leistungsschutzrecht möchte, sondern es soll ja eigentlich genau darum gehen, dass ich nicht ausgehend von meinem Einkommen einen Aufschlag bekomme, sondern wenn eine Produktion eben so ein Sleeper-Hit wird beispielsweise und wird erst später erfolgreich oder generiert über diese Wege, die ich vorhin beschrieben habe, viel mehr Einnahmen, weil sie dauernd ausgestrahlt wird, dann muss ich angemessen daran beteiligt werden. Und deswegen musste die GVL umstellen auf ein sogenanntes nutzungsbasiertes Verteilsystem. Und seitdem erst haben wir diese ganzen komplizierten Daten, den Sendedaten, müssen eben genau gucken, okay, wie oft wurde das genutzt. Und Hintergrund ist aber eben auch, dass das Leistungsschutzrecht im Film- und Fernsehbereich 50 Jahre lang gilt. Das heißt, wenn du in einer Produktion mitgespielt hast, die uraufgeführt wird, also ihre Fernseherstausstrahlung hast und eine Meldung abgibst, dann kannst du noch 50 Jahre später Geld von der GVL dafür bekommen, sofern die Produktion eben nochmal oder weiterhin ausgestrahlt wird.
Okay, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ich wirke irgendwo mit. Ich finde das Projekt bei euch in der Datenbank. Ich trage mich ein. Das heißt, 3 Jahre lang regulär kriege ich die Ausschüttung. Habe ich das richtig verstanden?
Wenn du alles mitmachst, die Erstverteilung, 2 Folgeverteilungen und dann eine Schlussverteilung, das ist bisher der Ablauf. Richtig.
Genau, wenn ich mich aber erst im zweiten oder dritten Jahr melde, kriege ich trotzdem die nächsten 3 Jahre dann Gelder, weil ich ja mich erst im dritten Jahr registriert
Nee,
habe, oder?
du bekommst weniger oft Geld. Das heißt, der Zyklus ist für alle gleich. Du bekommst einfach weniger oft Geld, aber dafür trotzdem den Betrag mit, den du vorher bekommen hättest.
Das
Das heißt,
heißt, beim
das ist
dritten Mal
sozusagen
würde ich dann
angepasst.
quasi alle 3 Gelder von den 3 Jahren auf einmal bekommen.
Richtig, genau. Du hättest dann weniger Minuszeichen in deiner Rechnung und müsstest dann nicht anrufen und fragen, warum du Beträge mehrfach abgezogen bekommst, sondern du hättest quasi
Verstehe.
den Anspruch direkt überwiesen bekommen.
Und das heißt, wenn die Produktion jetzt mehrfach ausgestrahlt wird, würde ich auch nach Ablauf der 3 Jahre bis zu 50 Jahre noch Geld kriegen.
Genau, dieser Zyklus bezieht sich immer auf ein Verteiljahr, also auf ein Nutzungsjahr. Das heißt, wir heben die Gelder eben 3 oder sind es insgesamt sogar 4 Jahre auf, die in einem bestimmten Jahr angefallen sind. Und dann wird eben dieses Jahr, Geschäftsjahr, Verteiljahr nennen wir es eben, abgewickelt oder aufgelöst, indem eben die Gelder komplett ausgezahlt werden. Klar gibt es noch so ein paar Rückstellungen, falls es Reklamationen gibt, aber dann ist es sozusagen zu Ende und ab dann befassen wir uns mit dem nächsten Jahr. Wir haben jetzt kürzlich eben die Schlussverteilung gemacht für die Ausstrahlung der Jahre 17 und 18. Nächstes Jahr haben wir nur noch eine Schlussverteilung für das Jahr 19, übernächstes Jahr dann das Jahr 20 und so weiter. Wir haben dieses Jahr eben auch Ende September die Erstverteilung gemacht für das Jahr 2021, ne? Also immer das Vorjahr, weil das eben der gesetzlich vorgesehene Zyklus ist.
Wer gibt euch dann die Hinweise nach 40 Jahren, hey, es gibt eine Wiederholung? Woher kriegt ihr die Info dann?
Das geht ja hervor aus den Nutzungsdaten, die wir bekommen, die wir eben auch ankaufen müssen, weil wir die nicht automatisch bekommen in allermeisten Fällen. Das heißt, es gibt eigentlich nach meinem Verständnis einen steten Dateneingang oder zumindest mehrfach im Jahr. Die Daten müssen aber eben noch aufbereitet werden
Jetzt hast du was
und
Interessantes gesagt. Ihr müsst die Daten ankaufen. Das heißt, ihr müsst noch Geld investieren. Ist das richtig?
das ist richtig, genau.
Woher
Das
kriegt ihr denn
sagt
die Gelder, die ihr noch
das.
ausgeben müsst? Damit ihr uns die Gelder auszahlen könnt, müsst ihr Geld investieren. Ist das korrekt?
Natürlich ist es so, dass wir auch Aufwände haben. Und deswegen müssen wir auch wirtschaftlich arbeiten, letztlich. Wir ziehen ja Gelder ein, die wir an Berechtigte ausschütten müssen. Das ist unser Auftrag. Und das, was wir kosten, ziehen wir davon ab. Das meinte ich mit, wir sind treuhänderisch, aber nicht gewerblich. Das heißt, wir erzielen in dem Sinn keine Gewinne oder so, aber wir sorgen dafür, dass wir Gelder einziehen, die ja erstmal da sind. Das, was wir kosten, ziehen wir ab. Und den Rest, also den Erlös, verteilen wir an die Berechtigten. Die Gelder, die wir ausschütten, haben nichts zu tun mit den ursprünglichen Verträgen. Also weder die Produktionsfirmen haben damit in irgendeiner Weise was zu tun, noch die Fernsehsender, die was ausstrahlen. Das sind alles Sachen, die ihr über eure Verträge geregelt habt. Das, was ihr von uns bekommt, kommt wirklich vorrangig daher in unserem Bereich, dass Leute sich das privat mitschneiden. Deswegen bei Werbespots mit nicht so viel rechnen, da ist ja auch sehr viel über die ursprünglichen Verträge geregelt, weil das Argument an der Stelle wäre, wie viele Leute schneiden aktiv und bewusst absichtlich die Werbung mit? Darum geht es ja meistens nicht. Und deswegen sind da entsprechend die Regularien so, dass da eher nicht so viel Geld bei rumkommt, wenn man einen Werbespot bei uns meldet. Ich würde gerne noch kurz eine Sache sagen, weil du nochmal auf die GEMA hingewiesen hast. Vorhin hattest du gefragt, was so die Unterschiede sind. Und dann bin ich eben auf die unterschiedlichen Berechtigten eingegangen. Es ist tatsächlich auch so, dass die GEMA anders strukturiert ist als wir. Die GEMA ist ja ein eingetragener Verein. Das heißt, da zahle ich eine monatliche Gebühr als Komponist oder als Texter. Bei der GVL ist es tatsächlich so, dass da keine Kosten aktiv beglichen werden müssen. Da ist es so, wie ich gerade beschrieben habe, das, was wir kosten, das ziehen wir ab von den Summen, die wir schon eingenommen haben. Und dann schütten wir euch das aus, was euch zusteht. Es ist aber nicht so, dass ihr eine monatliche oder jährliche Gebühr in irgendeiner Weise zahlen müsst oder dass ihr, wenn ihr nie Geld von uns bekommt, irgendwann ins Minus kommt, weil ihr euch nicht aktiv gemeldet habt oder so. Es sind wirklich gar keine Kosten für euch oder keine Gebühren in dem Sinne damit, keine Mitgliedschaftsgebühren damit verbunden.
Ne, da kommen wir ja gleich nochmal dazu, was ich machen muss, um mich anzumelden. Jetzt hast du den Punkt gesagt, es kostet nichts, ist ja auch ein wichtiger Punkt und ich kann nicht ins Minus gelangen. Aber ein wichtiger Punkt steht noch aus und zwar, was, du hast eben gesagt, je nach Sendeform ist die Auszahlung unterschiedlich, Kino, Fernsehen und so weiter. Aber gibt es da einen Richtwert, was ich bekomme? Kann man das prozentual so eingrenzen? Ich kriege vielleicht im Jahr höchstens 100 Euro für eine Sendung oder ich kriege 1000. Ist das vierstellig? Ist es fünfstellig?
Das machen wir tatsächlich so genau nicht, weil wir es einfach zu schwer einschätzen können. Wie gesagt, am Ende des Tages hängen die ganzen Werte damit zusammen, wie viele Leute sich gemeldet haben.
Das heißt, wenn sich nur 10 melden, kriege ich prozentual mehr, als wenn da 1000 sich registrieren für die Produktion.
Jein, es bezieht sich nicht auf eine Produktion selbst, also sonst wäre das ja zu krass. Also wenn sich auf einen Tatort plötzlich 1000 Leute melden statt 100, wäre ja kaum was übrig. Aber es bezieht sich auf das entsprechende Verteilbudget, das gebildet wird. Das heißt, unsere Einnahmen werden schon bestimmten Budgets zugeordnet. Also das Budget Filme und Serien, das Budget für Werbespots und so weiter. Das heißt, wenn sich in einem dieser etwas größer gefassten Budgets plötzlich sehr viele Leute melden, dann würde man das spürbar merken. Aber das sollte so halbwegs im Rahmen sein. Trotzdem ist es ja so, die Faktoren, die ich vorhin erwähnte, die damit reinspielen, die können schon auch große Unterschiede machen. Also ob ich im ZDF um 20:15 Uhr laufe oder auf, ich sage jetzt mal, keinen kleinen Kanal, sonst fühlen Sie sich vielleicht auf den Schlips getreten, einem kleinen Kanal nachts um 2 mit einer Sitcom von 30 Minuten im Vergleich zum Tatort, das kann schon einen großen Unterschied machen. Auch beispielsweise, ob ich denn in Anführungszeichen nur spreche oder ob ich auch im Bild zu sehen bin und spreche, gibt einen Unterschied bei der Gewichtung. Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass ich wenige Euro bekomme für meine Synchrontätigkeit in einer kurzen Animationsserie, die irgendwann nachts nochmal zum 10. Mal wiederholt wird. Aber für eine Premiere um 20:15 Uhr bekomme ich vielleicht sogar einen dreistelligen Betrag. Also
Ah, das
mal
heißt, es
ganz weit
kann
formuliert
von
insgesamt.
einem einstelligen Betrag sein bis zum dreistelligen oder gibt es auch Fälle, wo ich was Vierstelliges bekommen könnte?
Insgesamt ist es ja so, wir reden über einen Zeitraum von 50 Jahren. Ne? Und gerade jetzt, also wir rechnen ja immer nur für ein Verteiljahr ab. Ne? Und es kann natürlich schon sein, dass so ein Dauerbrenner, der jetzt 50 Jahre lang läuft, am Ende dieser Zeit sehr, sehr viel Geld generiert hat. Es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, nicht wirklich mit konkreten Zahlen zu operieren. Also wir arbeiten tatsächlich gerade an so einer kleinen Präsentationsfolie, die mal so ein paar konkrete Beispiele durchführt. Letztlich ist es aber tatsächlich so, dass die einzelnen Faktoren dann doch zu größeren Unterschieden führen können. So als Beispiel, wenn ich um 20.15 Uhr einen Tatort habe, der im ZDF läuft, mit einer großen Reichweite, der 90 Minuten dauert, und ich bin vielleicht auch noch Hauptdarsteller mit 20 Drehtagen, dann bekomme ich viel mehr Punkte für einzelne Gewichtungsfaktoren, als wenn ich eine Synchronrolle habe in einer Sitcom, die nachts um 2 auf einem kleineren Sender läuft. Es spielt beispielsweise auch noch mit rein, ob ich auch im Bild zu sehen bin und schauspielend bin oder ob nur meine Stimme zu hören ist. Wir haben auch noch so einen Faktor, der nennt sich Degression. Das heißt, für die ersten 4 Ausstrahlungen bekomme ich den vollen Betrag, dann bekomme ich nur noch die Hälfte bis zum 9. und ab dem 10. nur noch 10%, aber das für immer. Das heißt, es wird so ein bisschen gewichtet je nach Ausstrahlung, weil, kleine Erinnerung, das, was wir vergüten, ja vor allem die Möglichkeit von Mitschnitten ist. Und wir gehen davon aus, dass zunehmend weniger Leute eben eine Sendung mitschneiden, wenn die öfter wiederholt wurde. Das heißt, deswegen kann es wirklich größere Unterschiede geben. Ich würde jetzt mal ganz, ganz vorsichtig sagen, dass so für ein Verteiler, also die Ausstrahlung eines Jahres, für so einen öffentlich-rechtlichen Krimi, der halt auf den Spartenkanälen läuft, bestimmt auch mal ein dreistelliger Betrag rauskommen kann, wenn ich eine große Rolle habe. Wenn ich aber jetzt eine Synchronrolle in der Sitcom habe, also eine Gastrolle in einer Episode, dann können das auch mal wirklich wenige Euro sein. Wir haben auch Abrechnungen, da stehen manchmal nur Centbeträge drauf. Also ne, für wirklich so kurze animierte Kinderprogramme oder so, ne? Oder wirklich eben kleine Sender, kurze Programme, dann kann das wirklich mal wenig sein.
Muss ich das versteuern?
Ja, es muss leider tatsächlich wie eine Einnahme behandelt und entsprechend versteuert werden. Ich bin leider auch kein Steuerfachmann, aber wir haben eben auch eine KünstlerInnenbuchhaltung, die dafür Fragen zur Verfügung steht. Also bin ich KleinunternehmerIn oder nicht, bin ich mehrwertsteuerpflichtig und das muss entsprechend angegeben werden. Uns gegenüber wird dann eben auch auf den Auszahlungsdokumenten entsprechend so ausgewiesen.
Ich habe jetzt per Social Media einen Aufruf gestartet und du kannst gerne darauf antworten. Und zwar lautet die Frage:
Hallo, mein Name ist Steven und ich würde gerne wissen, wie viele Leute arbeiten beim GVL und was für ein Background haben die? Sind das alles Jurastudenten? Sind das ausgebildete Rechtspfleger? Sind das Leute, die sich mit Medienrecht auskennen? Also das kennen Sie ja auf jeden Fall, denn Sie haben ja auch für mich auch schon öfter mal Geld rausgeholt. Ja, aber ich würde gerne mal wissen, was sind das so für Leute, die da bei euch arbeiten?
Das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank. Wir sind nicht alle Juristen. Wir haben, glaube ich, sogar eher wenige Juristen bei uns im Kreis. Also der für die Künstlerseite zuständige Geschäftsführer ist tatsächlich auch Jurist und dann natürlich auch entsprechend Profi für das Urheberrecht, Dr. Thilo Gerlach. Wir haben noch einen zweiten Geschäftsführer, da wir ja als Verwertungsgesellschaft eben auch für Tonträgerherstellerinnen und Hersteller zuständig sind und das so ein bisschen gemischt verläuft bei uns. Im Team ist es aber tatsächlich eher so, dass wir viele Leute haben, die auch im Bereich Produktion schon tätig waren. Also wir haben Leute, die in Produktionsfirmen gearbeitet haben. Wir haben jetzt ganz frisch einen Schauspieler dazugekommen bei uns im Team. Da ist es ja eben im berechtigten Service vor allem tatsächlich wichtiger, dass man sich mit unserer Kundschaft, sag ich mal ganz lax, also mit den Berechtigten gut auskennt und auch gut in deren Bedürfnisse eindenken kann. Alles Weitere, was so eine Verwertungsgesellschaft macht, lernt man sowieso in keiner Ausbildung und weiß das nicht und muss sich das hier dann eben noch anlernen. Und deswegen ist das für uns in der Gruppe tatsächlich wichtiger, dass man für unsere Berechtigten eine Ader hat, eine gewisse Zuneigung empfindet. Und wir sind bei uns im Bereich Schauspiel und Wort mit mir 9 Leute. Davon kümmern sich 2 um Radioprogramme und Leute, die da eben sprechen, in Hörspielen oder in Radiofeatures. Und die anderen sind eben für den Bereich Schauspiel und Synchron zuständig. Insgesamt sind wir 185 Leute inzwischen bei der GVL. Wir haben tatsächlich auch eine Rechtsabteilung. Da sitzen dann natürlich auch Juristen, die sich um den ganzen rechtlichen Hintergrund kümmern. Es ist ja so, dass man letztlich auch einen Wahrnehmungsvertrag mit uns eingeht und uns Rechte überträgt, dass wir eben auch diese Rechte nutzen, indem wir auf andere Organisationen, Menschen zugehen und sagen, so, aufgrund dieser Rechte möchten wir jetzt gerne Geld von euch haben. Und das braucht natürlich einen gewissen rechtlichen Unterbau. Wir sind ja auch noch für Musikerinnen und Musiker zuständig. Das heißt, uns nebengeordnet gibt es eben auch noch die Gruppe Unterhaltungsmusik und Agenturen und die Gruppe Klassik und Klangkörper. Da sitzen dann wie bei uns auch Leute, die Erfahrung haben im Bereich klassischer Musik, das vielleicht mal studiert haben, vielleicht mal in einem oder für ein Orchester in irgendeiner Weise tätig waren und sich jedenfalls für die Berechtigten interessieren. Und das Relevanteste für uns ist natürlich, dass man sich sehr gut damit identifizieren kann, dass Künstlerinnen und Künstler jedwede Unterstützung benötigen können, die ihnen jetzt in diesem Fall auch noch rechtlich tatsächlich zusteht. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dem Job, dass wir eben dafür sorgen können, dass berechtigte Gelder bekommen können.
Das war eine sehr ausführliche Antwort. Steven, ich hoffe, dir hat die Antwort gefallen. Und Luis, was mich jetzt interessieren würde, wer bist du denn eigentlich? Das hast du erzählt von deinen Kollegen. Bist du Jurist?
Ganz und gar nicht. Ich bin einer dieser Geisteswissenschaftler, die ich irgendwann mal fragten, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich habe dann in Mainz in den 90er Jahren angefangen, Filmwissenschaft zu studieren und Amerikanistik und Philosophie, bin aber dann später nach Berlin gegangen, habe im Filmmuseum gearbeitet, bei diversen Fernsehproduktionen so kleinere Beiträge gemacht, auch Filmkritiken geschrieben, bisschen Lokaljournalismus gemacht. Aber am Ende des Tages war das ein recht hartes und unstetes Geschäft, sag ich mal.
In welchem Jahr bist du denn dann bei der GVL gelandet?
2015.
7 Jahre bist du bei der GVL.
Genau.
Und ihr sitzt ja in Berlin. Hat die GVL auch Zweigstellen irgendwo anders in Deutschland?
Nee, wir kamen irgendwann mal aus Hamburg. Das war aber lange vor meiner Zeit. Ich glaube, wir sind jetzt auch seit 20 Jahren oder so in Berlin. Wir sitzen da im schönen, beschaulichen Dahlem. Da bin ich seit 2015 und seit 2 Jahren ungefähr, 2,5, eben auch mit der Gruppenleitung Schauspielwort betraut.
Was sind denn die meisten Fragen, die bei euch eingehen?
Also, wo bleibt mein Geld oder wann kommt endlich das Geld oder wann kommt wieder Geld von euch? Es ist auch gar nicht despektierlich gemeint, weil das ist unsere Aufgabe. Insofern ist es völlig nachvollziehbar, dass es sich eben erstmal ums Geld dreht und Berechtigte wissen wollen, wann kommt mein Geld. Dann, warum finde ich meine Produktion nicht? Darüber haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen gesprochen. Meistens sind die Produktionen noch zu aktuell oder es sind vielleicht auch Sachen, die gar nicht im Fernsehen gesendet wurden und dann ist es für uns leider auch nicht relevant. Also reine Kinoproduktion. Die sind vertraglich geregelt. Für uns wird es eben erst dann relevant, wenn eben eine private Kopie ins Spiel kommt. Und dafür ist eben eine Fernsehausstrahlung relevant.
Was ist denn mit Streaming-Dienste?
Netflix genau und das Co. Das ist genau die nächste Frage, auf die ich jetzt eingegangen wäre. Auch das ist so die Frage, bekomme ich denn Geld für Netflix, Amazon Prime? Und da ist die Antwort leider nein. Es ist tatsächlich so, dass auch das, was die Streaming-Anbieter machen, unter diesen Bereich fällt, der eben vertraglich geregelt und abgegolten ist. Steht auch meistens drin. Und deswegen dürfen wir als Verwertungsgesellschaft nicht Geld dafür verlangen, obwohl wir es natürlich gerne würden, weil das ist, was wir machen. Aber das sieht relativ schwierig aus. Im Bereich Internet wird so ein bisschen was zukünftig hoffentlich passieren, weil es eine Gesetzesänderung gab, Urheberrechtsdienste.
Mit Internet meinst du dann YouTube?
Genau das. Genau das. Und das ist auch schon die Einschränkung. Da geht es wirklich um Portale wie YouTube oder auch Facebook, in denen die Nutzerinnen und Nutzer selbst was hochladen. Also ich lade einen Film auf YouTube hoch. Da kann es unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich so sein, dass wir dafür Geld bekommen können. Aber eben leider nicht bei den Streaming-Anbietern, die das wirklich, die eine Lizenz haben und die dann eben ein Programm zeigen. Die
sind aber heißt da leider das auch dann, wenn ich jetzt selber als Künstler oder Künstlerin einen eigenen Kurzfilm kreiere und das dann auf YouTube hochlade? Fließen da bereits Gelder oder seid ihr gerade dran, um das durchzusetzen?
Was genau da passieren wird, lässt sich im Moment tatsächlich noch gar nicht sagen, weil nach meinem Verständnis ist es so, es wurde ein Gesetz geändert und wir als Verwertungsgesellschaft schließen daraus, dass wir Ansprüche auf Gelder von YouTube haben. YouTube sieht das ein bisschen anders und deswegen laufen zunächst Sondierungsgespräche. Wie schnell das weitergeht, auf welchem Stand das ist, weiß ich nicht, weil das nicht auf meiner Ebene passiert. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man zu YouTube, Google oder Facebook geht und sagt, so, wir möchten Geld von euch haben für Künstlerinnen und Künstler, sagen die nicht, ja, gerne, bitte, nächsten Montag ist es soweit, sondern das kann sich noch eine ganze Weile hinziehen. Und deswegen diese Geschichte, YouTube-Gesetz wird das, glaube ich, auch ab und zu genannt, also URDAG ist, glaube ich, die Abkürzung, die richtige, bis es da konkret zu Zahlungen kommt und ich genau sagen kann, wie wird das umgesetzt? Also können wir das überhaupt auf Einzel-Upload-Ebene machen oder muss das pauschaler geregelt werden? Soweit sind wir noch lange nicht.
Also aber ist ja interessant, weil viele Kurzfilme wirklich dann auf YouTube abgeloadet werden.
Oder Vimeo zum Beispiel, ja.
Genau. Wenn da auch Gelder fließen würden in Zukunft, ist das ja auch super für uns. Eine Frage hätte ich noch an dich und zwar zurück zu den Kosten, die ihr habt. Ich habe eine Frage bekommen, da hieß es, auf der Abrechnung stand irgendwas mit Anwaltskosten, die ihr abgezogen habt. Heißt das in dem Fall, dass ihr vielleicht Gelder eingeklagt habt für den Schauspieler oder für die Schauspielerin oder was bedeutet das?
Nee, ganz und gar nicht. Ich ahne auch, worauf es hinausläuft. Also der Begriff Anwaltskosten steht bei uns nirgendwo auf irgendeiner Abrechnung, bin ich zumindest recht sicher, ist mir noch nicht untergekommen. Was aber ausgewiesen wird seit 2020, sind sogenannte Inkassokosten. Das heißt, Inkasso bedeutet nicht, was viele Berechtigte dachten, dass sie uns was schulden und irgendwie säumig sind. Nein, das bedeutet Ganz im Gegenteil, wir schütten euch ja gerade Geld aus. Und das Geld zu uns zu bekommen, hat Geld gekostet. Und weil das, was das gekostet hat, besteuert wird, müssen wir das ausweisen.
Jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage, was wir jetzt die ganze Zeit unterschlagen haben. Wie werde ich denn jetzt Berechtigter? Man kann nicht sagen, ich werde Mitglied, hast du ja gesagt.
Genau, die
Warum?
GEMA hat Mitglieder, weil es ein Verein ist, aber wir nicht. Man wird ist genau sozusagen berechtigt, indem man uns bestimmte Rechte überträgt und das macht man über einen Wahrnehmungsvertrag. Das heißt, das kann man sogar inzwischen online machen. Man geht auf gvl.de und klickt an, ich bin Künstlerin und dann dürfte ganz oben schon so ein Button aufpoppen. Das heißt, man teilt uns mit, wer man ist und kann da auch, glaube ich, sogar schon sagen, so ganz vage, in welchem Bereich man tätig ist. Und dann bekommt man letztlich einen Vertrag. Also wir auch. Also es gibt dann zwei Ausfertigungen für die Berechtigten und für uns. Und damit haben eben wir die Erlaubnis, in eurem Namen, in deinem Namen, Gelder einzutreiben oder zu empfangen und dann eben auch weiter zu verteilen nach
Habe ich
unseren Regeln.
irgendwelche Nachteile, die auf mich zukommen könnten?
Eine Sache, die nachteilig sein könnte und über die wir manchmal stolpern, ist, dass man sich nicht aussuchen kann, wenn man sein Geld bekommt. Es gibt ja manchmal Fälle, wo jemand sagt, ich bin gerade in Elternzeit, ich beziehe gerade irgendeine soziale Leistung und mir passt das jetzt gerade nicht, Geld zu bekommen. Da muss ich tatsächlich sagen, wir haben das Geld und wir müssen das ausschütten. Dazu sind wir verpflichtet. Und da gibt es tatsächlich manchmal so Grenzfälle, wo ich mir denke, wäre das toll, wenn wir da flexibler wären. Es
Könnte
lohnt
ich
sich
mich
immer.
denn in so einem Fall vielleicht aus dem Projekt einfach austragen? Würde das gehen? Oder sagst du, hey, ich habe mich vor 2 Jahren eingetragen, das wird ausgeschüttet? Oder könnte ich mich im Nachgang vielleicht wieder löschen?
Das kann man natürlich machen, wobei das dann ja auch erst ab sofort wirksam wird. Aber die Gelder, die wir ausschütten, stammen ja alle aus vergangenen Jahren. Ne? Das heißt, wenn die kommen, müssen die eben trotzdem raus. Das heißt, da kann es manchmal zu Schwierigkeiten kommen. Es ist jetzt zum Glück auch nicht dauernd der Fall, aber wir hatten solche auch schon. Ne? Meldet euch bei uns, wir gucken, was wir machen können. Aber grundsätzlich ist es so, ein Auszahlungstermin ist dann eben tatsächlich auch ein Auszahlungstermin. Und wir können und dürfen auch gar nicht irgendwelche individuellen Lösungen anbieten, ne? Weil das dann Steuerverschleppung wäre. Wenn es sich für die einzelnen Berechtigten als Nachteil erweist, Geld zu bekommen, in solchen Fällen kann es eben auch ein Nachteil sein, bei uns berechtigt zu sein. Ne? Aber das ist wirklich das Einzige, was mir einfällt. Ansonsten ist es eben so, wenn ich diesen Vertrag habe und stelle dann fest, eigentlich liegt mir der Bereich gar nicht und ich möchte gar nicht mehr schauspielen und mache was ganz anderes, dann kann man den kündigen. Wenn ich vergesse, den zu kündigen, ist es auch nicht wirklich tragisch. Vielleicht melden wir uns zwischendurch mal, machen wieder ein Mailing für Leute, von denen wir lange nichts gehört haben, dann kann man uns das mitteilen. Aber
Ah,
es
das
sind,
macht
wie
ihr auch.
gesagt,
Das
keine
heißt,
Kosten
ihr
verbunden.
seid dahinter, dass wir uns wirklich melden oder uns zeitnah in Projekte eintragen. Das macht ihr.
Es kommt ja immer wieder mal vor, dass wir Gelder zuweisen, einzelnen Berechtigten und jemand hat schon mal eine Meldung abgegeben und dann liegen da Vergütungen, wir wollen die auszahlen und dann können wir die aber plötzlich nicht mehr auszahlen, weil jemand umgezogen ist und wir keine aktuelle Adresse haben oder weil die E-Mail-Adresse nicht mehr stimmt, wir jemanden jedenfalls nicht mehr erreichen können. Wir können eben die Informationen, die wir haben, nutzen, um der Sache nachzurecherchieren, aber wir dürfen nicht Einwohnermeldeämter anrufen, meines Wissens. Also ich bin jetzt auch nicht in der Abteilung Künstlervertrag, aber nach meinem Verständnis können wir da tatsächlich relativ wenig machen. Wir können nicht einfach so Leute anrufen. Das ist auch datenschutzrechtlich nicht immer ganz so einfach, fürchte ich.
Das heißt, in dem Fall, wenn ihr die Person nicht mehr findet und die Kontodaten auch nicht mehr korrekt sind, bleiben die Gelder so lange bei euch, bis es verjährt ist?
Genau, ich weiß gar nicht genau, wie die Fristen da sind, aber die Gelder bleiben tatsächlich erstmal eine Weile liegen. Und das ist uns eigentlich auch gar nicht so recht, weil Gelder, die liegen, verursachen ja auch einen Aufwand. Und wir wollen ja die Gelder auch loswerden, ne, und rausschütten. Und wer das jetzt also hört und weiß, ich habe mal irgendwann einen Wahrnehmungsvertrag abgeschlossen, mich aber eine Weile nicht drum gekümmert, dann bitte gerne auch mal gucken, ob die Daten noch korrekt sind, ob man sich anmelden kann in unser Portal. Und falls nicht, einfach mal anrufen.
Luis, was wären jetzt so die wichtigsten Punkte, die du nochmal zusammenfassend den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Wer sollte zur GVL? Was gibt es da für Hürden zu überwinden? Wann nehmt ihr vielleicht auch gar keine neuen, wie sagt ihr, Member
Das
sagt ihr ja nicht?
passiert nie. Berechtigten. Also wer berechtigt ist, ist berechtigt. Ne? Und wir haben da keine Möglichkeit zu sagen, wir möchten dich nicht nehmen. Also das funktioniert so nicht. Also wir sind kein exklusiver Club. Wir sind eben eine Verwertungsgesellschaft und wir erfüllen quasi einen gesetzlichen Auftrag, obwohl wir keine Behörde sind in dem Sinn. Wir haben aber eine Aufsichtsbehörde, das ist das Deutsche Patent- und Markenamt. Also die schauen quasi von außen drauf, ob wir diesen Auftrag halt richtig und gut erfüllen. Und ich würde sagen, also auch wenn ihr gerade frisch anfangt, im Schauspielbereich tätig zu sein oder in ein Synchronstudio zu gehen oder TänzerInnen seid, Stuntleute, Musikerinnen und Musiker, Dirigentinnen und Dirigenten. Wir haben ja ganz viele, viele verschiedene Tätigkeiten, die wir abdecken. Wenn ihr auch erst anfangt, meldet euch bei uns und tragt frühzeitig eure Produktion ein, weil es tatsächlich schwer ist zu sagen, ich mache das hier schon seit 20 Jahren und gehe in Synchronstudios, wo habe ich eigentlich mitgemacht? Das müssen die Berechtigten wissen und dann eben eintragen.
Wenn du jetzt in einem Satz jemand erklären müsstest, was die GVL ist, was würdest du sagen?
Die GVL ist eine Verwertungsgesellschaft, das heißt, sie gibt berechtigten Künstlerinnen und Künstlern Gelder, die ihnen zustehen, um die sie sich aber in der Regel nicht selbst kümmern können. Das machen wir dann aber für euch und deswegen lohnt es sich, bei uns berechtigt zu sein.
Wenn du jetzt die Top 5 nochmal zusammenfassen müsstest von der Podcast-Folge oder das, was dir wichtig ist, was nochmal mitgeteilt werden sollte, was wären das für Punkte? Was sollte hängen bleiben?
Ja, also das Leistungsschutzrecht dauert 50 Jahre. 50 Jahre. Also rechnet auch vielleicht damit, dass eine Sache, bei der ihr mitmacht, nach 40 Jahren vielleicht nochmal ganz erfolgreich sein könnte und plötzlich kommt. Und deswegen tragt eure Sachen bei uns ein, weil vielleicht fällt auch irgendwann später nochmal Geld an. Es tut nicht weh. Und ob das jetzt irgendwie 15 Euro sind oder 500, es ist Geld, das euch gehört. Lasst das nicht einfach verfallen. Je mehr wir sind, desto größer ist auch unser politisches Gewicht, denke ich. Und macht es uns auch dann leichter, der Politik gegenüber zu argumentieren, wenn es darum geht, wo sollten wir Gelder bekommen und wo nicht. Wir sind letztlich auch für euch da. Es macht ein bisschen Angst, es ist vielleicht kompliziert und dafür gibt es dann Teams wie unseres. Wenn ihr also SchauspielerInnen, SprecherInnen seid, meldet euch bei uns, ruft an, schreibt uns eine Mail und wir versuchen, eure Fragen zu klären und euch auch wirklich gerne einfach abzuholen, weil wir wissen, das ist abschreckend. Verträge abschließen, Meldungen abgeben, Bürokratiekram halt, aber es ist für euch, es hilft euch letztlich und deswegen macht doch bitte gerne einfach mit.
Was wäre dir denn noch wichtig aus persönlicher Hinsicht? Hast du nochmal einen Appell an uns Künstler und Künstlerinnen?
Ich weiß, dass immer wieder auch so Rückmeldungen kommen bezüglich dieser ganzen IT-Erneuerung, die wir machen seit ein paar Jahren. Also da bitte ich ja immer wieder um Geduld, weil es länger dauert, aufwendiger ist. Ich glaube, wir haben ja über die Daten gesprochen. Und daraus kann man hoffentlich so ein bisschen ableiten, warum Dinge, die anderswo vielleicht einfacher aussehen, schneller gingen, komplizierter sind. Da werden wir jetzt, glaube ich, ganz bald größere Schritte machen und im nächsten Jahr wirklich soweit sein, dass der ganze alte Ballast weg kann und wir ein schönes, rundes, neues Portal haben. Also da danke für die Geduld bisher bei denen, die schon bei uns berechtigt sind. Diejenigen, die erst neu dazukommen, freut euch drauf, weil es wird schön. Ich danke vor allem für das Interesse. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen zeigen konnte, dass wir auch gerne Fragen beantworten und dass wir wissen, dass es nicht unkompliziert ist und dass wir versuchen, Dinge immer und immer wieder einfacher zu erklären. Ne? So mit Erklärvideos, überarbeiteten FAQs oder halt dann eben im direkten Kontakt. Deswegen lasst euch nicht abschrecken davon, dass GVL klingt wie GEMA oder so und man gruselige Sachen gelesen oder gehört hat, weil das meiste lässt sich im direkten Gespräch dann doch klären.
Du hast sehr viele Fragen aufklären können. Ich hoffe, dass ihr euch zahlreich anmeldet und natürlich diese Folge liked, kommentiert und bewertet auf dem Podcast-Portal. Luis, vielen Dank und bis ganz bald.
Danke.
Thank you.